Missionsarbeit ist ja heute sehr viel einfacher geworden. Denkt man vielleicht nicht, aber wo man früher Meere überwinden musste, im Urwald, sonst was reisen musste, kommen heute die Leute zu uns. Ein Bereich, der bei uns im Forum Wieden ist, im Bereich weltweite Mission, in den letzten Jahren am meisten gewachsen ist, ist die Arbeit unter Migranten. Und die Leute, die wir vorher ganz schwer nur mit dem Evangelium erreichen konnten, kommen jetzt zu uns. Und wir erleben da auch Aufbrüche, wir erleben Erweckungen. Ganz besonders unter Afghanen und Iranern. Das ist ein Bereich, wo wir früher sehr stark waren, auch mit Missionare hinzusenden und dort zu säen, aber ganz wenig Ernte gesehen haben, ganz wenig, dass Menschen sich auch bekehrt haben. Und jetzt, sowohl in Deutschland als auch gerade, wir haben eine große Arbeit jetzt auch in Griechenland, in den ganzen Flüchtlingslagern, dort kommen Afghanen, Iraner, die offen sind für das Evangelium und sich bekehren. Das ist wunderbar. Also die Leute kommen zu uns, eine großartige Chance, das Evangelium von Jesus Christus weiterzugeben. Diese Leute kommen aber auch mit ihrer Kultur. Und das ist nicht immer so leicht zu verstehen, wie sie so ticken und wie sie denken. Sie haben ganz andere Dinge, die für sie wichtig sind, als wir in unserer westlichen Kultur, wozu wir als Deutsche ja auch gehören. Aber spannend ist, dass vieles aus ihrer Kultur auch näher an der Bibel, an der Kultur des Alten und des Neuen Testamentes ist, als unser Denken heute. Und das möchte ich heute einmal aufgreifen und uns ein bisschen hineinnehmen in eine große Kultur aus der sogenannten Mehrheitswelt, Menschen aus Afrika und Asien. Das nennt sich die Scham-Ehre-Kultur. Wir selber als Deutsche in der westlichen Welt gehören zu dem, was jetzt Soziologen und Missiologen die Schuld-Unschuld-Kultur nennen. Also wir gucken sehr, oder was dazu gehört ist, wahr, falsch genau zu unterscheiden. Schuldig, unschuldig. Gerechtigkeit, Gleichberechtigung, bestimmte Maßstäbe gelten für alle. Das ist etwas, was uns als Deutsche sehr wichtig ist. Was auch noch zu dieser Kultur gehört, ist ein relativ starker Individualismus. Das heißt, ich definiere mich und meinen Wert durch das, was ich bin. So Aussagen wie, du musst dir treu bleiben, dazu stehe ich oder finde deinen eigenen Weg, das ist typisch für unsere Kultur. Diese Scham-Ehre-Kultur, eine Kultur von weitaus mehr Menschen, als wir in unserer westlichen Kultur sind, die ist etwas anders gestrickt. Die hat andere grundlegende Werte. Da geht es mehr um Kollektivismus statt Individualismus. Also das Gemeinschaftsgefühl, die Gruppe, in der ich bin, die bestimmt mein Sein. Und wahr, falsch ist in der Kultur nicht ganz so wichtig wie die Frage, gibt es mir Ehre oder Schande? Also das ist diese sogenannte Scham-Ehre-Kultur. Kollektivistisch, das heißt ein gemeinschaftsorientiertes Selbstverständnis. Es geht um das Wir, nicht um das Ich. Meine Gruppe, meine Gemeinschaft, meine Familie, mein Clan, das ist das, was bestimmt, wer ich bin, wie ich denke und was für mich wichtig ist. Es gibt klare Hierarchien, denn jeder hat seine bestimmte Rolle einzunehmen in dieser Gemeinschaft. Jeder hat eine bestimmte Rolle, die er erfüllen soll und die dann auch seinen Wert ausmacht. Diese ist eben sehr gemeinschaftsorientiert. Das heißt, man lebt in lebenswichtigen Netzwerken. Also meine Beziehungen zu meiner Familie, zu meinem Dorf, meiner Gemeinschaft ist wichtig für mein Leben, denn sie ermöglichen, dass ich leben kann. Wenn ich Hilfe brauche, ob nun dass mir jemand bei etwas unterstützt oder auch finanzielle Hilfe, habe ich in diesen Kulturen weniger Zugang jetzt zu irgendwelchen Institutionen, Banken, der Staat, der eingreift oder sowas, sondern diese Hilfe kommt eben aus meinem Netzwerk. Da bekomme ich Geld, wenn ich jetzt dringend was brauche oder eben auch Unterstützung, um ein Haus zu bauen oder ähnliche Dinge. Gleichberechtigung ist eben nicht so wesentlich dort, sondern den Status, den du hast, die Rolle, die du ausübst, diese klare Hierarchie. Da gibt es etwas, was wir auch aus dem Alten Testament kennen, das ist eine Beziehung von Patron zu Klient. Der Patron ist der Höhergestellte, der mit der größeren Ehre und der größeren Macht, der bietet seinem Klienten Unterstützung, Hilfe, Sicherheit, aber erwartet dafür Loyalität und Ehrerbietung. Der Klient, das ist der Niedriggestelltere, das ist der, der bedürftig ist, der bekommt eben von seinem Patron Hilfe, Unterstützung, auch wenn irgendwelche Feinde ihn angreifen oder sowas. Aber dafür gibt er eben bestimmte Dienstleistungen oder auch vor allen Dingen Ehre und Loyalität seinem Patron. Wenn man das mal so ein bisschen runterbricht, haben wir sowas in der Art in Tansania auch erlebt. Wir hatten eine Hausangestellte, die für uns eben ein paar Mal die Woche kam, um uns im Haushalt zu helfen. Und für sie waren wir nicht nur Arbeitgeber, der eben monatlich das bestimmte Gehalt gegeben hat, sondern wir hatten auch diese Funktion eines Patron. Das heißt, wenn diese Frau irgendwie in Not kam, das Kind wurde krank, Krankenhäuser sind teuer, kann sich kaum jemand leisten, ne, und brauchte dringend Geld, oder das Feld musste bestellt werden, aber sie hatte kein Geld mehr für Aussaat, waren wir verpflichtet, ihr in ihrer Not beizustehen. Zum Beispiel durch ein Darlehen. Wir konnten nicht sagen, nö, du hast dein Gehalt, das ist meine Aufgabe, fertig, so wie das hier wäre. Ich weiß nicht, wer von euch zu seinem Chef geht und sagt, ich bräuchte jetzt mal bitte einen kleinen Kredit, damit ich meine Raten fürs Haus abzahlen kann. Ist in unserer Gesellschaft nicht üblich, aber in dieser Art von Gesellschaft, dieser gemeinschaftsorientierten Gesellschaft, sehr normal. Und natürlich dieses Thema Scham und Ehre. Im Gegensatz bei uns, wo es mehr um richtig, falsch, Schuld und Unschuld geht. Das bestimmt das Leben dort. Die Frage ist also nicht, ist es richtig, ist es falsch, sondern ist es etwas, was mir Ehre gibt oder was mich beschämen würde, mich in Schande bringt. Kennt diesen Begriff, das Gesicht verlieren vor den anderen. Denn diese Ehre oder Schande wird von der Gemeinschaft jemandem zugesprochen. Es kommt also darauf an, was andere über mich denken, welchen Wert, welche Würde sie mir zugestehen oder eben auch nicht tun. Und das bestimmt jetzt auch mein Verhalten. Das heißt, meine persönliche Moral, die Art und Weise, wie ich lebe, ist nicht bestimmt davon, was ich für richtig halte, was mein Gewissen mir sagt, das ist so das Ideal in unserer Kultur, sondern was die Gemeinschaft darüber denkt. Ja, was richtig und falsch ist, das ist das, was die Gemeinschaft sagt und danach halte ich mich auch. Also der soziale Druck von außen bringt mich dazu, mich richtig und gemäß den Erwartungen zu verhalten. Auf der anderen Seite aber heißt es auch, wenn ich etwas Böses tue, eine Sünde tue, die keiner sieht, dann ist sie auch nicht geschehen. Weiß ja keiner. Ist kein Problem für mich. Das ist etwas, womit wir als Westler sehr schwer klarkommen, wenn Leute einfach so tun, als wäre nichts gewesen. Aber für sie fühlt sich das tatsächlich so an. Da ist nichts passiert. Erst dann, wenn es bekannt wird, dann muss ich mich damit auseinandersetzen und gucken, was ich jetzt tue. Ein Beispiel aus dieser Art von Kultur wäre ein Mann, Christ, ist in der Gemeinde zuständig für die Gemeindekasse und macht das auch ganz treu. Aber eines Tages kommt sein Bruder zu ihm und sagt, ich brauche dringend Geld, weil ich in Not geraten bin. Was tut er jetzt? Aus diesem Empfinden des Gemeinschaftsgefühls, die Familie, die engste und wichtigste Gemeinschaft, muss er hier helfen. Aber er weiß natürlich auch, dass er treu sich um die Gemeindekasse kümmern muss. In der Scham-Ehre-Kultur wird er sich dafür entscheiden, Geld aus der Kasse zu nehmen und seinem Bruder zu geben. Denn gegen diese Gemeinschaft zu verstoßen, ist für ihn schlimmer, als Geld zu veruntreuen. Und solange es niemand merkt, ist es ja auch kein Problem. Ja, alles gut, in Ordnung. Erst dann, wenn die Sache rauskommt, dann wird es ein Problem. Und in einer Schamkultur wäre dann das natürliche Verhalten, er läuft weg in eine andere Stadt, wo er irgendwelche Beziehungen hat und entkommt damit dann dieser Schande, dass er Geld veruntreut hat. Also so läuft es in etwa ab. Wir leben nun in einer Kultur, die nicht so stark von Scham und Ehre geprägt ist. Und trotzdem gibt es in dieser Kultur ganz viel, was wir in unserem Leben auch kennen, was auch uns bestimmt. Denn wir Menschen sind gleich und kennen auch diese Dinge. Auch wir wünschen uns Ehre, wir wünschen uns geehrt zu sein, anerkannt zu sein von den Menschen um uns herum. Ja, positiv bedeutet das, ich kann so sein, wie ich bin. Ich bin geliebt und angenommen, so wie ich bin. Negativ kann diese Suche nach Ehre auch bedeuten, ich muss mich verbiegen. Ja? Um in meinem Freundeskreis angenommen zu werden, habe ich vielleicht plötzlich Hobbys, die ich vorher nicht hatte oder Ansichten, die ich vorher nicht hatte. Ich kann nicht sein, wie ich bin. Das wäre so die negative Folge. Und diese Gemeinschaft gibt auch uns einen bestimmten Wert oder eine Ehre. Gemeinschaft ist wichtig und es tut gut, irgendwo dazuzugehören. Das fühlt sich gut an. Und im Gegensatz dazu, wenn meine Gemeinschaft mich ausstößt, das ist etwas, was wir nicht mögen, was nicht gut ist. Und Einsamkeit ist heute eines der größten Probleme, das wir haben in unserer individualistischen Gesellschaft, wo Familien sich zerstreiten und plötzlich die alten Eltern keinen Bezug mehr haben zu den Verwandten und einsam werden. Das tut weh. Das ist ein großes Problem. Auch das Thema Ehre ist uns nicht so unbekannt. Wir wollen doch auch Teil von etwas Großem sein. Wir sind hier in der Gemeinde und Teil von Gottes Mission. Gott baut sein Reich und wir sind Teil davon. Das ist schön. Für andere ist das vielleicht ihr Beruf, ihre Arbeit, die sie machen, die ihnen Wert gibt. Oder ein Verein, in dem sie sind. Und solche Gemeinschaften, das kann auch einen motivieren, große Dinge zu tun. Ja, denken wir an die Bürgerrechtsbewegungen im 19. Jahrhundert, Gleichberechtigung von Mann und Frau, wo sich Menschen für eingesetzt haben, gegen Sklaven und so weiter. Oder heute, Fridays for Future, wo junge Leute in dieser Gemeinschaft für ihr Anliegen, die Umwelt zu schützen und endlich was voranzubringen, stark sind und auch große Dinge bewirken können, bis zu den höchsten Regierungsvertretern auch schon vorgedrungen sind. Also Gemeinschaft kann Großes bewirken, aber auch zu ganz verrückten Dingen führen. Es gibt in manchen Gruppierungen Mutproben oder so Initiierungsriten, die richtig gefährlich sein kann, wo du irgendwas Dummes machst, nur um dazuzugehören. Oder dass sich jemand wahnsinnig verschuldet, um das bestimmte Auto zu kaufen, das gerade in seinem Freundeskreis einfach Standard ist. Man muss so eine Art Auto haben, sonst gehört man nicht dazu und dafür dann große Schulden aufnimmt. Also auch das gibt es in unserer Gesellschaft. Und auch Scham kann bei uns ganz tief sitzen und das Leben vergiften. Ja, wenn ich etwas Falsches tue und mich schäme, das macht mein Leben kaputt. Gegenüber mir selber, gegenüber anderen, auch gegenüber Gott kann ich Scham empfinden. Denn auch bei uns hat Schuld, hat Sünde nicht nur Konsequenzen im rechtlichen Sinne, sondern auch Gemeinschaftskonsequenzen. Also ich fange an, mich zu belügen oder andere zu belügen, weil ich mich schäme. Ich fühle mich plötzlich nicht mehr Teil von einer Gruppe, weil ich mich verstecken muss oder Masken aufsetzen muss. Also wir sehen, wir leben sicherlich in einer anderen Kultur als diese Menschen, von denen ich gerade gesprochen habe. Aber diese Themen sind doch auch etwas, was unser Leben prägt und wichtig für uns ist. Und ich denke, gerade diese Beziehungsfragen, die sind ja auch ganz tief und wichtig für uns. Wo gehöre ich hin? Was gibt mir Wert? Darf ich so sein, wie ich bin? Oder muss ich mich verbiegen, um dazuzugehören, um geliebt zu werden? Das sind Fragen, die auch für uns ganz wesentlich sind. Und das Schöne ist, das Evangelium der Rettung Jesu Christi gibt uns auch eine Antwort auf diese Fragen. Und das finde ich jetzt richtig spannend, denn das Evangelium ist nicht nur etwas, was uns in der westlichen Welt was zu sagen hat, sondern in jeder Kultur gilt. Wir in unserer Kultur betonen sehr stark bei der Frage des Evangeliums, also die Rettung in Jesus Christus, da konzentrieren wir uns oft sehr stark auf diese Schuldfrage. Jesus Christus hat als mein Stellvertreter die Schuld meiner bösen Taten auf sich genommen, ans Kreuz getragen und der Gott, der Richter, spricht mich jetzt frei, denn meine Schuld ist bezahlt. Das ist biblische Lehre, ist ganz wichtig und das ist ganz wichtig für uns, auf jeden Fall. Aber das Evangelium gibt noch mehr Antworten, als nur die Schuldfrage zu klären. Das Evangelium gibt uns auch eine Antwort darauf, wo gehöre ich hin? Und die Schuld mag ja vergeben sein, aber kann ich wirklich ganz eng zu Gott gehören, wenn ich immer noch Dinge in meinem Leben sehe, die nicht gut sind, wenn ich mich schämen muss für das, was ich tue? Und das möchte ich heute einmal machen. Uns das Evangelium zeigen aus den Augen der Schamkultur. Ich will damit nicht sagen, dass das besser ist als das Thema der Frage der Schuld, aber uns einfach mal die Augen öffnen für eine andere Sicht auf das Evangelium. Und ich denke, in zweierlei Dingen kann uns das helfen. Zum einen hilft uns das, wenn wir mit Menschen ins Gespräch kommen, die nicht aus unserer westlichen, individualistischen Kultur kommen, die anders ticken als wir, dass wir uns so ein bisschen hineindenken können, welche Werte sind für ihn wichtig und wie kann das Evangelium genau diese Werte und diese Fragen und Ansprüche auch ansprechen. Und zum anderen denke ich, das ist auch etwas, was für uns wichtig ist und was wir hören müssen und was uns auch noch einen volleren Blick auf das wunderbare Evangelium, die frohe Botschaft Jesu für uns zeigt. Ich habe das mal überschrieben mit ein Evangelium, das unsere und Gottes Ehre wiederherstellt. Denn das ist ja auch unser Problem. Wir haben die Herrlichkeit verloren, die eigentlich mal da war. Wenn wir ganz zurückgehen in der biblischen Geschichte, der Sündenfall. Vor dem Sündenfall haben die Menschen in Frieden, in Freude mit Gott zusammengelebt. Sie konnten Gott in die Augen blicken und Gott hat den Menschen in die Augen geblickt. Und es war gut. Da war nichts dazwischen. Keine Scham, keine Uneinigkeit. Die Beziehung war ungetrübt. Und dann kam der Sündenfall, diese Rebellion gegen Gott. Ich sprach ja von Klient und Patron. Ne? Also der Klient hat sich gegen seinen Patron gestellt, hat Gottes Gebot übertreten. Paulus sagt das im Brief an die Römer in Kapitel 3. Alle sind schuldig geworden und haben keinen Anteil mehr an der Herrlichkeit Gottes. Diesen Anteil an der Herrlichkeit Gottes, der vor dem Sündenfall da war, der ist verloren gegangen. Wir sind ja geschaffen auf Gemeinschaft hin. Gemeinschaft mit Gott, Gemeinschaft untereinander. Und viel davon ist kaputt gegangen durch den Sündenfall. Aber diese Sehnsucht bleibt ja. Wir wünschen uns dazugehören. Wir wünschen uns Frieden mit Gott. Wir wünschen uns Frieden untereinander und leiden daran, dass das an vielen Stellen nicht möglich ist. Ob das jetzt in den Familien, im Kleinkreise ist oder schauen wir in die Ukraine und Russland. Zwei Brüdervölker, die gegeneinander kämpfen. Und man fragt sich, warum muss sowas sein? Was ist da kaputt gegangen? Wir sind geschaffen auf Gemeinschaft. Wir suchen diese Herrlichkeit, diese Ehre, dazu zu gehören und da sein zu dürfen. Und durch diesen Sündenfall fangen wir an, unsere Ehre, die Herrlichkeit auf andere Art und Weise wieder zu gewinnen, als eigentlich gut ist. Und das nennt sich Sünde. Wir gehen falsche Wege, um unsere Ehre zu bekommen. Egozentrik. Also ich versuche, meine Ehre an mir selber festzumachen. Was ich habe, was ich leiste, was ich besitze, was ich bin, das verschafft mir Ehre. Ich suche nach Ehre auf falschen Wegen oder an falschen Stellen. Also Unabhängigkeit ist so ein Punkt, was mich groß macht. Macht, Erfolg, vielleicht Schönheit. Alles so Zeichen für einen Status, den ich dann darstellen kann, aber an mir selber festmachen muss. Und manchmal geschieht das auch auf Kosten von anderer. Denken wir an Rassismus. Ein Volk sagt, ich bin besser als du und bekämpft dieses Volk dafür. Damit haben wir leider als Deutsche sehr gute und lange Erfahrungen gemacht. Aber wir sehen das heute in der Welt überall auch. Oder auch im Kleineren natürlich. Man sieht auf den anderen herab, ich mache mich besser dadurch, dass ich den anderen schlechter mache. Oder ich manipuliere den anderen, damit er mir etwas gibt und ich mich größer fühle. All solche Dinge, um meine Ehre wiederherzustellen. Oder auch eben, ich setze Masken auf, ich belüge andere oder mich selbst, um besser dazustehen, als ich vielleicht bin oder glaube zu sein. Das alles nennt die Bibel Sünde. Denn Sünde bedeutet eigentlich, zumindest von dem griechischen Wort her, Zielverfehlung. Also ich verfolge ein Ziel, aber ich erreiche es nicht. Ich möchte die Ehre wiederherstellen, aber ich suche eine falsche Ehre oder ich suche die Ehre auf falsche Wege. Und das macht mich letztlich unglücklich, mich unzufrieden mit meinem Leben, mit mir selber. Und es macht mich auch unbarmherzig und lieblos gegen andere. Denn es ist ein Gemeinschaftsproblem. Dieses Ehresuchen zerstört Beziehungen, zerstört Familien, zerstört Vertrauen und Hoffnung und macht ganz viel kaputt. Und was bleibt übrig? Schande und Scham, die ich dann versuche zu verstecken vor anderen. Also das ist das Problem der verlorenen Ehre nach dem Sündenfall. Aber es ist noch etwas anderes passiert durch den Sündenfall. Nämlich, wir entehren Gott. Wir geben Gott nicht mehr die Ehre, die ihm gebührt. Gott hat ja genau gesagt, wie er sich das Leben vorstellt. Wir können es schön zusammengefasst in den 10 Geboten sehen. Ehre Vater und Mutter, du sollst nicht lügen, du sollst nicht töten und so weiter. Das sind alles Werte, die sind in allen Kulturen, egal ob christlich oder nicht christlich, einfach drin, weil Gott das in uns hineingelegt hat. Und doch verstoßen wir immer wieder dagegen. Der Prophet Micha hat das sehr schön dargestellt, was Gott sich vorstellt von uns. Micha 6, Vers 8, da sagt Gott durch die Propheten, es wurde dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir erwartet. Das Rechte tun, Nachsicht mit anderen haben und bewusst den Weg mit deinem Gott gehen. Da haben wir diese Dinge. Richtiges Verhalten, aber auch Beziehungssache, Barmherzigkeit zu dem Nächsten und natürlich Gehorsam gegen Gott. ihm treu sein, ihm loyal sein. Und das, weil das nicht passiert, bekommt Gott nicht die Ehre, die ihm zusteht. Und dadurch passiert genau das, was wir heute erleben. Wir zerstören dieses Beziehungsnetzwerk, in dem wir leben. In der horizontalen Ebene einfach, dass unsere Gemeinschaft kaputt geht, aber auch in der vertikalen Ebene, so, schweres Wort, Gott gegenüber. Denn Gott ist der, der uns Leben gibt. Gott ist auch der, der unser Leben erhält, der uns Segen und Hilfe geben möchte. So wie diese Patron-Klient-Verhältnis. Aber das ist kaputt gegangen durch unsere Sünde, durch unsere Rebellion gegen Gott. Dieses Lebensnetzwerk ist nicht mehr da. Und wir haben eine Sehnsucht in uns, die nicht so leicht gestellt wird, weil wir immer wieder an falschen Stellen danach suchen, Leben und Segen und Ehre zu bekommen. Das ist also die Situation, in der wir sind. Das ist noch nicht das Evangelium. Das ist nämlich die schlechte Nachricht. Aber es gibt eine gute Nachricht. Das Evangelium, eine gute Botschaft der wiederhergestellten Ehre und Herrlichkeit. Also nochmal zurück zu diesem Bild vom Patron und Klient. Gott, unser Patron, sein Part ist, Schutz, Hilfe und Segen zu geben. Unser Part als Klienten ist es, ihm Loyalität zu geben, ihm treu zu sein, ihm gehorsam zu sein und ihm Ehre zu geben, ihn anzuerkennen in Liebe und Gehorsam. Aber auch von unserer Seite ist diese Beziehung kaputt gegangen, zerstört worden durch die Sünde, durch den Sündenfall und natürlich durch das, was wir tagtäglich auch so tun. Rebellion statt Loyalität. Und wir verdienen nicht mehr das, was Gott uns zugesagt hat. Und diese Beziehung wünschen wir, brauchen wir, dass sie wiederhergestellt wird. Aber wie kann das geschehen? Die normale Schlussfolgerung in einer Schamkultur wäre Trennung. Das heißt, diese Beziehung ist kaputt gegangen. Das heißt, man läuft weg oder wird ausgestoßen. Das ist das Normale in einer Schamkultur. Aber es gibt auch einen anderen Weg. Der Prophet Hosea beschreibt das in seinem 11. Kapitel. Nachdem durch den Propheten Gott lange erklärt, wie Israel immer wieder untreu geworden ist und Böses getan hat und ihn entehrt hat, spricht plötzlich Gott und sagt, wie könnte ich dich aufgeben, Ephraim? Wie könnte ich dich ausliefern, Israel? Hier sehen wir das Herz Gottes. Er bleibt seinem Teil dieser Beziehung treu. Er gibt es nicht auf. Und aus seiner Liebe und Barmherzigkeit heraus ergreift er die Initiative. Das ist übrigens wieder auch ein Punkt in der Schamkultur. Eine Beziehung wiederherzustellen, das kann nur von dem Höhergestellten passieren. Der Niedriggestelltere kann vielleicht darum bitten, aber die Beziehung wiederherstellen, das muss der Patron machen, das muss der Höhergestellte machen. Also Gott bleibt in seiner Liebe uns treu und will die zerbrochene Gemeinschaft wiederherstellen. Er kommt auf den Menschen zu und schafft es, wieder die Gemeinschaft wiederherzustellen. Wie macht er das? Das ist jetzt richtig spannend. Er macht es durch eine Gegenkultur. Ich sagte ja schon, in der Schamkultur, wenn dann jemand sich gegen dich versündigt, dann ist Trennung da, dann ist Gericht, sowas gehört dann hin. Gott ist sich nicht zu gut, seine eigene Ehre loszulassen. Er ist sich nicht zu gut, sich klein zu machen, niedrig zu machen. Gott schickt Jesus auf die Welt als Mensch in Niedrigkeit, um die Beziehung wiederherzustellen. Paulus drückt das in Philipper 2 sehr schön aus. Er sagt dort, Jesus war von göttlicher Gestalt, aber er hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein, also seine Ehre festzuhalten, so wie ein Dieb an seiner Beute. Er legte die göttliche Gestalt ab und nahm die eines Knechtes, niedrig, ne? Die eines Knechtes an. Er wurde in allen den Menschen gleich. In jeder Hinsicht war er wie ein Mensch. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod. Ja, bis in den Tod am Kreuz. Und damit sind wir schon im Zentrum des Evangeliums. Das Kreuz. Das Kreuz als Zeichen der Erniedrigung, als Zeichen der Schande. Jesus erniedrigt sich selber. Er identifiziert sich als Gott mit den niedrigen Menschen, mit uns, die wir schwach sind, die wir entehrt sind. Einmal ganz allgemein, indem er Mensch wird, also schon mal die Herrlichkeit verlässt und auf die profane Wirklichkeit, den Schmutz dieser Welt herablässt. Aber dann auch ganz praktisch in seinem Dienst. Er wendet sich immer wieder genau den Menschen zu, die von der Gesellschaft verachtet werden, denen kein großer Wert zugesprochen wird, den Ausländern, den Kranken, den Frauen, den Sündern. Zu denen geht er und gibt ihnen eine ganz neue Ehre, weil er sich mit ihnen abgibt, weil er ihnen Zeit und Liebe und Hingabe bietet. Und dann zum Thema Erniedrigung nimmt er das in aller Konsequenz auf sich durch das Kreuz, durch den Tod am Kreuz. Das Kreuz ist ein Bild für die schändlichste Behandlung und den schändlichsten Tod, den man sich zu der Zeit vorstellen konnte. In der Kultur des Neuen Testamentes war das größte Problem nicht Schmerzen und Leiden durch das Kreuz. Auch das war natürlich sehr, sehr schlimm. Aber das eigentliche oder das größte Problem ist Schmach und Schande. Kein Römer durfte gekreuzigt werden, egal wie schlimm seine Schuld auch war, weil das zu entehrend war, weil das zu schändlich war. Und auch wenn wir uns diese ganze Behandlung, also diese ganze Passionsgeschichte Jesu anschauen, sehen wir, wie viel Schande da drin vorkommt. Jesus wird gefangen genommen, nachdem er von seinem engsten Freund verraten wird. Dann wird er verhört, aber nicht ordentlich, wie sie es gehört, sondern er wird in dem Verhör angespuckt. Falsche Zeugen sprechen gegen ihn und verbreiten Lügen über ihn. Er wird geschlagen. Danach kommt die Geißelung und dann der Weg nach Golgatha, sozusagen der Walk of Shame, dieser Weg der Schande, wo alle Leute ihn auslachen konnten, ihn beschimpfen konnten und er das Kreuz tragen musste. Dann wird er gekreuzigt zwischen zwei richtig bösen Verbrechern, eher als sündloser als als guter Mensch, und wird dann auch an einem Kreuz noch ausgelacht und verlästert. Am Schluss verlassen von Gott und Menschen, ganz allein. Das ist die Schande, die Jesus auf sich genommen hat. Es wurde auch schon im Alten Testament ganz klar und deutlich vorhergesagt und beschrieben. Wenn wir Jesaja 53 anschauen, dann spricht das davon, dem Schmerz, Krankheit, Schmach, all diesen Bildern der Schande, die Jesus auf sich nehmen würde. Ich lese uns mal ein paar Verse vor. Er wurde von den Leuten verachtet und gemieden. Schmerzen und Krankheiten waren ihm wohl vertraut. Er war einer, vor dem man das Gesicht verhüllt. Alle haben ihn verachtet, auch wir wollten nichts von ihm wissen. In Wahrheit hat er unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf sich genommen. Wir aber hielten ihn für einen Ausgestoßenen, der von Gott geschlagen und gedemütigt wird. Doch er wurde gequält, weil wir schuldig waren. Er wurde misshandelt, weil wir uns verfehlt haben. Er ertrug die Schläge, damit wir Frieden haben. Er wurde verwundet, damit wir geheilt werden. Das sind klare Worte. Jesus macht sich ganz und gar eins mit uns Menschen als beschämte, entehrte Wesen, die wir sind. Und das bedeutet, jeder, der sich heute verlassen fühlt, ausgeschlossen fühlt von den anderen, der sich von seinem Schicksal schlecht behandelt fühlt, mit dem macht Jesus sich eins. Dem wendet Jesus sich zu. Das hat er selber erlebt. Jeder, der durch seine eigenen Taten irgendwie in Schande geraten ist, weil er gegen irgendwelche Normen, ob nun religiöse oder soziale Normen, verstoßen hat und sich schlecht fühlt deswegen, mit denen macht Jesus sich eins. Jeder, der sich selber nicht mehr ins Gesicht schauen kann, weil er meint, zu schlecht, zu dumm zu sein, zu erfolglos, zu wenig gut, nicht genügen zu können, dem sagt Jesus, ich bin bei dir, ich kenne dich, ich nehme dich so an, wie du bist, ich habe das selbst erlebt. Das ist komplett gegen jede Art von Kultur, sich mit den Beschämten und Niedrigen eins zu machen. Es ist das, was man auch in unserer Kultur als Dummheit verstehen würde. Aber aus Gottes Perspektive ist genau darin die große Gotteskraft. Das ist Gottes Gegenkultur. Paulus sagt im Brief an die Korinther in Kapitel 2, wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden wie Griechen, predigen wir Christus als Gotteskraft und Gottes Weisheit. Gotteskraft und Gottes Weisheit, eben um diesen Kreislauf der Schande zu durchbrechen. Also diesen Kreislauf, ich versuche irgendwie meine eigene Ehre wieder zu gewinnen. Ich entehre Gott dadurch, diesen Kreislauf. Ich verdiene eigentlich Gericht von Gott durch das, was ich tue, versuche wieder es irgendwie gut zu machen, schaffe es nicht. All das wird durchbrochen durch Jesus Christus, durch das, was er getan hat. Er schafft eine neue Realität, ein neues Leben und vor allen Dingen eine neue Gemeinschaft, die möglich wird. Eine neue Gemeinschaft, die zwischen uns und Gott und die dann aber auch die Gemeinschaft unter uns Menschen darauf Auswirkungen haben darf. Und davon darf ich profitieren, durch den Glauben an Jesus Christus. Und hier müssen wir verstehen, dass Glaube ja auch ein Beziehungsbegriff in erster Linie ist. Glauben heißt Vertrauen, heißt Beziehung. Eine ganz enge Beziehung zu diesem Jesus Christus, der Mensch wurde, baue ich auf, beziehungsweise baut er auch auf zu mir. Gott hat eine Beziehung mit mir und ich darf eine Beziehung zu ihm haben, die ganz eng ist in diesem Glauben. Und dieser Glaube bedeutet dann auch Stellvertretung. Jesus nimmt mir meine Schande ab, weil er so eng mit mir verbunden ist und gibt mir dafür seine Ehre. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Jesus hat seinen Jüngern im Johannesevangelium gesagt, ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die Gott mir geschenkt hat. Die Herrlichkeit Gottes gibt er weiter an uns. Das ist sein Geschenk. Das ist dieser Austausch in der Stellvertretung, die durch den Glauben möglich wird. Und Jesus stellt Gottes Ehre wieder her. Das, was wir nie konnten. Dadurch, dass er ein ganzes Leben ohne Rebellion, ohne Sünde, ohne irgendwie Gott zu entehren gelebt hat, kann er die Ehre Gottes wiederherstellen und dieses Geschenk uns geben, die wir das selber nicht konnten. Wir dürfen teilhaben an der Ehre Gottes und wir müssen unsere eigene Ehre nicht immer wieder neu schaffen, bewirken, selber machen. Also Gemeinschaft und Beziehung ist wieder möglich. Jesus gibt mir eine neue Identität als Kind Gottes. Ich bin jetzt nicht mein Ausgestoßener, der mit Gott nichts zu tun haben darf durch seine Schuld, durch sein Versagen, durch seine Rebellion, sondern ich darf zur Familie Gottes gehören, bekomme diese Ehre. Nochmal Paulus im Brief an die Galater, du bist also kein Sklave mehr, sondern ein mündiges Kind. Wenn du aber Kind bist, bist du auch ein Erbe. Dazu hat Gott dich bestimmt. Eine größere Ehre können wir gar nicht bekommen, als Kinder Gottes zu sein und das Erbe Gottes zu bekommen. Zu diesem Erbe gehört eben Ehre zu haben, Wert zu haben, Würde zu haben vor Gott und vor den Menschen und ewiges Leben zu haben. Diese Folgen der Rebellion loszuwerden. Das darf mein Leben reich machen. Ich darf jetzt im Glauben, in dieser Beziehung zu Jesus Christus, zu meinem Schöpfergott leben. Ich brauche nicht vor ihm weglaufen, wenn ich etwas falsch mache, weil ich weiß, da ist Vergebung, da ist Annahme und da ist Ehre und Würde vor Gott. Und ich darf auch ein Leben leben, das ihm Ehre gibt. Mein Leben darf eine andere Ausrichtung haben. Ich muss nicht meine eigene Ehre suchen. Ich kann Gottes Ehre suchen und merken, wie das auch mein Leben reich macht und verändert. Es geht nicht mehr nur um mich. Und durch die Kraft des Heiligen Geistes, den er uns ja als Vorgeschmack dieser Herrlichkeit, die er für uns bereitet hat, gegeben hat, habe ich auch eine Kraft in mir, die Veränderung möglich macht und Freude möglich macht. Das ist das Leben, das ich mit Jesus leben darf, als Kind Gottes, als Erbe. Und wenn ich von diesem Wort Erbe spreche, dann wirkt da ja schon was mit. Da gibt es noch etwas mehr. Da ist doch etwas, was auf uns wartet. Eine noch viel größere Herrlichkeit und Ehre, als ich mir jetzt vorstellen kann. Wir haben das Versprechen einer neuen, ungetrübten und ununterbrochenen Beziehung zu Gott in der Herrlichkeit, wo es keine Schande mehr gibt, wo es keine Scham gibt, wo es keine Probleme, kein Schmerz, kein Leid mehr gibt. Die Ewigkeit, das, was wir Himmel nennen. Und der Apostel Johannes beschreibt das am Ende der Offenbarung sehr schön, wie das aussehen wird. Das Licht, die Helligkeit, die Ehre, die Freude, die dann da sein wird, die ungetrübte Beziehung. Auch daraus ein paar Verse für uns. Er spricht dann von dem himmlischen Jerusalem, also ein Bild für den Himmel. Die Stadt braucht weder Sonne noch Mond, die für sie scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie. Und ihr Leuchter ist das Lamm, also Jesus Christus. Die Völker werden in ihrem Licht leben. Die Könige der Erde bringen ihre Pracht in sie hinein. Die Tore der Stadt stehen den ganzen Tag offen. Sie werden nie geschlossen, denn eine Nacht gibt es dort nicht. Die Herrlichkeit und die Ehre der Völker wird man in die Stadt bringen. Aber nichts Unreines wird in sie hineinkommen und keiner, der Abscheuliches tut oder lügt. Hineinkommt nur, wer im Buch des Lebens steht, das dem Lamm gehört. Dieses Buch des Lebens ist das, wo die Menschen drinstehen, ja, die Erben Christi geworden sind, Erben Gottes geworden sind, durch den Glauben an Jesus Christus. Das ist das Buch der Ehre, in den jeder von uns eingetragen sein kann, der Jesus sein Leben gegeben hat und diesen Tausch angenommen hat. Ja, wir die Ehre Gottes und Jesus unsere Schande, unsere Schuld durch das Kreuz. Und das ist die frohe Botschaft einer Ehre und Herrlichkeit, die für uns auf der einen Seite, aber auch für Gott wiederhergestellt worden ist durch Jesus Christus, durch sein Leben hier auf der Erde und durch sein Sterben und Tod am Kreuz. Das ist die frohe Botschaft, die für uns gilt, die uns Freude geben darf jeden Tag. Ich muss nicht traurig sein über das, was ich bin, unzufrieden sein über das, was ich kann. Ich muss nicht mich schämen für das, was ich nicht schaffe, sondern darf wissen, ich bin geliebt. Gott würdigt mich und ehrt mich und nimmt mich an. Und das ist auch etwas, was wir weitergeben dürfen an die Welt um uns herum. Viele Menschen leiden nämlich genau darüber, ausgeschlossen zu sein, nicht geliebt zu sein, sich nicht gut genug zu fühlen, nicht den Modelbildern in der Werbung entsprechen zu können oder nicht das tolle Haus zu haben, das hier vielleicht irgendwo dargestellt wird und irgendwelche Stars haben. Wir haben was viel Größeres und das dürfen wir weitergeben. Den Menschen in unserem Umfeld und noch mehr auch den Menschen, die vielleicht aus einer ganz anderen Kultur zu uns kommen und für die es noch wichtiger ist, dass ihre Ehre wiederhergestellt wird durch Jesus Christus. Das wünsche ich uns, dass uns das ermutigt, für uns selbst, aber auch für unser Zeugnis in allen Menschen, denen wir begegnen. Amen.